Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier am Spielboden in Dornbirn bei unserer Vortrags- und Gesprächsreihe Neue Spielräume. Seit einigen Jahren widmen wir uns in diesem Rahmen verschiedensten gesellschaftlichen und politischen Themen unserer Zeit und heute ist es der Rechtsextremismus, den wir thematisieren möchten. Das höchst gefährliche Zerrbild von Welt, das eine rechtsradikale Ideologie immer wieder erfolgreich in Köpfe pflanzt, scheint ja unbezwingbar zu sein. Weil jüngst eine schockierende Eskalation von Fremdenfeindlichkeit in Form eines Brandanschlags auf ein Flüchtlingshaus hier in Vorarlberg stattgefunden hat, hielten wir es für dringend nötig, mit unserer Gesprächsreihe an der gesamtgesellschaftlichen Sisyphusarbeit mitzuwirken, den Rechtsextremismus einzudämmen. Denn letztlich scheint es, dass man ihn immer nur im Zaum halten, aber nicht aus der Welt schaffen kann. Dazu haben wir Professor Dr. Albert Scher eingeladen. Er ist Direktor des Instituts für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg und ein ausgewiesener Experte im Bereich der Interventionen gegen Rechtsextremismus. Ich möchte ihn an dieser Stelle recht herzlich bei uns begrüßen. Danke, dass Sie die lange Anfahrt auf sich genommen haben und heute Abend hier bei uns sind. Weiters möchte ich den inhaltlichen Kopf und Moderator dieser Reihe, der Reihe Neue Spielräume, begrüßen. Er heißt August Gechter. Wer ihn noch nicht kennt, er ist Soziologe am Zentrum für soziale Innovation in Wien, Migrations-, Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsexperte und als solcher beratend tätig für Gemeinden, Länder, den Bund und auch die United Nations in Genf. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten und erhellenden Abend hier bei uns und bitte August Gechter noch ein paar Worte. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Andreas. Ich freue mich, dass Sie alle zahlreich gekommen sind. Wie der Andreas schon angedeutet hat, wir machen diese Serie Neue Spielräume seit jetzt 4 Jahren. Wir bemühen uns, wie der Name sagt, neue Spielräume aufzumachen, neue Spielräume, wenn es geht, für das Handeln, für das Verhalten auch. Auch neue Spielräume in Bezug auf Erklärungen für Dinge, die uns im Alltag passieren oder die in der Politik passieren. Und das ist die Absicht, die wir natürlich auch heute Abend verfolgen, dass wir versuchen, die Möglichkeiten, die Denkmöglichkeiten zu erweitern, wie es zu rechtsradikalen Vorkommnissen kommen kann. Wir möchten uns dabei allerdings dezidiert nicht an diesem einen Vorkommnis allzu sehr aufhängen, sondern ich würde eher so sagen, bedauerlicherweise hat es diesen konkreten Anlass gegeben. Das Thema wäre hier in der Reihe auf jeden Fall früher oder später auf der Tagesordnung gestanden. Denn gehen tut es ja eigentlich um das Umfeld, innerhalb dessen es zu solchen Vorkommnissen kommen kann. Und ich glaube, dass zu diesem Umfeld natürlich viel mehr gehört, als wie nur ein paar Leute, auf die man mit dem Finger zeigen könnte. Wir haben auch im Vorfeld zu dieser Veranstaltung eine Mail bekommen, in der wir sozusagen, wie soll ich sagen, nicht gewarnt, aber aufgefordert worden sind, uns nicht allzu sehr und nicht allzu spekulativ mit dem Einzelfall zu beschäftigen. Und ich würde mich dem, wie Sie merken, gerne anschließen. Ich glaube, dass es keine gute Sitte wäre, über Leute zu reden, die nicht da sind. Ich freue mich, dass ich unter den hier im Publikum sozusagen alle Altersgruppen sehe. Das gibt uns die Möglichkeit, zumindest auch über Jugend und Jugendliche zu sprechen. Weil wenn jetzt keine Jugendlichen da gewesen wären, hätte ich gesagt, darüber reden wir auch nicht. Wir reden über Dinge, die tatsächlich uns betreffen, nämlich die über 40-Jährigen. Aber in dem Fall würde ich Ihnen gerne die Freiheit dann doch geben, über Jugendliche auch zu sprechen. Ich nehme an, Sie sind alle wortgewandt genug, sich dann auch zur Wehr zu setzen, wenn da Dummheiten dabei sein sollten. Da ist man ja nicht gefeit davor. So, ich danke Ihnen jetzt dafür noch, dass Sie mir da diese paar Minuten Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich bin wegen Herrn Scher da, Sie sind auch wegen Herrn Scher da und dem würde ich jetzt gerne das Mikrofon übergeben. Und Sie stellen sich vielleicht selber noch ganz kurz vor, dann habe ich wenigstens nichts Falsches gesagt.
Okay. Ja, ich darf Sie auch begrüßen und darf mich herzlich für die Einladung bedanken. Ich sage gleich vorab, mein Plan ist, so 30, maximal 40 Minuten zu reden. Meine Tagesform ist nicht wirklich gut. Ich lag heute Morgen noch halbwegs krank im Bett und war noch versucht, sozusagen die Veranstaltung abzusagen. Aber bei dem Thema fühle ich mich ein bisschen moralisch sehr motiviert und habe mich dann halbwegs hierher geschleppt. Also wenn es nicht ganz so toll wird wie sonst, hätte ich es beinahe gesagt, selbstlobend, dann ist es meiner Tagesform geschuldet. Das war ein schlechter Witz, okay. Ich sage was zu mir. Ich bin auch Soziologe, wie der Kollege auch. Ich arbeite im weitesten Sinn zu einem Themenfeld Diskriminierung, Rassismus, Rechtsextremismus, Migration und auch zur Jugendsoziologie. Zu dem Thema Rechtsextremismus ziemlich lange schon, eigentlich seit Ende der 80er Jahre, als ich damals in einem frühen Forschungsprojekt, wo es um Auszubildende ging, in der Großindustrie auf rechtsextreme Tendenzen gestoßen bin, habe mich seitdem kontinuierlich, mehr oder weniger jedenfalls, immer wieder mit dem Thema beschäftigt sozusagen. Und kann daraus gleich eine Erfahrung berichten. Es ist ein extrem konjunkturabhängiges Thema. Also Menschen wie mir, die so ein bisschen den Namen haben, einen Expertenstatus in diesem Feld zu haben, denen geht es immer so, man weiß, wenn irgendwo ein spektakuläres Ereignis geschieht, dann melden sich irgendwelche Presseorgane, es meldet sich manchmal die Politik, es meldet sich die Öffentlichkeit und dann ist auch wieder irgendwann vorbei sozusagen und man kann warten, bis die nächste Konjunktur kommt. Und das gehört schon zum Thema ganz entschieden dazu, weil die Frage Auseinandersetzung mit rechtsextremer Gewalt, mit Rechtsextremismus ist tatsächlich ein Thema, das Kontinuität braucht und wo es nur begrenzt was hilft, wenn so immer situative Erregungsphasen geschehen mit Reaktionsbereitschaften und dann ist auch wieder gut und man lässt das hinter sich bleiben. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, ich bin auch nicht interessant eigentlich, können Sie mich gerne meinen Namen googeln, da stoßen Sie auch gleich auf meine Homepage und da finden Sie alles, was über mich wissenswert ist, ist gar nicht so viel. Ich fange mal an mit dem Thema. Das Thema ist mir ein bisschen in der Größenordnung vorgegeben worden, was dazu zu sagen, ob und wie so ein Anschlag verstehbar ist als eine der vielen Formen des Jugendirrsinns, also ein jugendspezifisches Phänomen, das sich quasi pubertär ausagiert und dann wieder verschwindet. Ich will versuchen, das Thema einzuordnen und Ihnen dazu ein paar Überlegungen entwickeln. Mein erstes Stichwort heißt rechtsextreme Gewalt als gesellschaftliches Phänomen. Und was ich damit meine, können Sie an dieser Grafik ganz einfach sehen. Diese Grafik, für die Sie von hinten vielleicht nicht lesen können, beschreibt die Zahl der polizeilich registrierten Gewalttaten, rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland seit 1982 bis 2009, also über diesen Zeitraum, um den es geht. Und Sie sehen hier eine Konjunkturhaftigkeit des Themas. Sie sehen hier, in den frühen 80er Jahren gab es da kaum was. Dann gibt es einen leichten Anstieg, da gibt es eine Eskalation in den frühen 90er Jahren bis auf fast 3000 rechtsextreme Gewalttaten pro Jahr und dann sinkt das wieder ab, aber auf ein konstant relativ hohes Niveau von 800 bis 1000 Gewalttaten pro Jahr, die registriert werden. Könnte man lange drüber reden, will ich nicht tun. Warum das so ist. Was Sie daran sehen aber, es geht nicht um ein Einzelfänomen, weil es ist ja nicht so, dass auf einmal 1990 viele fremde Menschen vom Mars eingeflogen wären und hätten Gewalt geübt, dann sind die wieder verschwunden. Die Menschen sind die gleichen geblieben. Aber die Größenordnung der Gewalt hat sich in diesem historischen Zeitraum entschieden verändert. Und das ist eine klare Aussage darüber, dass das was mit der gesellschaftlichen Situation zu tun hat. Man kann das auch relativ stärker noch eingrenzen. Wenn man verstehen will, ich rede immer vom Hintergrund der deutschen Situation, kann ich nicht anders sozusagen, ich kenne die österreichischen Verhältnisse nicht wirklich gut. Was das für Sie bedeutet, müssen Sie selbst rausfinden. Jedenfalls zurück. Diese Eskalationsdynamik hat was zu tun mit dem Aufstieg des neuen Rechtsextremismus in den frühen 90er Jahren. Und dieser Aufstieg des neuen Rechtsextremismus in den frühen 90er Jahren ist wiederum Ausdruck einer generellen Fremdenfeindlichkeit, eines Anstiegs des Rassismus, der sich in den frühen 90er Jahren vor allem artikuliert in Bezug auf die damaligen Zuwanderungsdynamiken im Bereich von Asyl. Das heißt, wenn man das schon an der Grafik könnte man sehen, man kann die Gewalt nicht als Ausdruck von individuellen Wünschen, individuellen Dispositionen verstehen. Man muss die Gewalt, jedenfalls das Ausmaß der Gewalt interpretieren, als Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklung und vor allem als Ausdruck der insgesamt des Niveaus der fremdenfeindlichen, rassistischen Stimmungslagen in der Gesamtbevölkerung. Das ist erstmal eine Rahmung, die da sagt sozusagen, natürlich ist das immer kompliziert. Der Weg von gesellschaftlichen Stimmungslagen zu individuellen Tätern ist ein komplexer Weg. Aber die Wahrscheinlichkeiten, der Umfang, in der individuelle Täter entstehen, hat was zu tun mit der gesamtgesellschaftlichen Stimmungslage, mit der gesamtgesellschaftlichen Situation. Sonst könnte man solche Entwicklungsdynamiken überhaupt nicht erklären. Ich will Ihnen zunächst mal auch ein paar kurze Stichworte geben zu dem, was man weiß über rechtsextreme Jugendgewalt. Das ist in Deutschland ein relativ gut erforschtes Phänomen, weil es doch eine ganze Serie von empirischen Studien gibt in Deutschland seit den frühen 90er Jahren mit ein paar soliden Ergebnissen. Ich gehe die mal kurz durch. Es ist Jugendgewalt, auch rechtsextreme Jugendgewalt, ist überwiegend Junggewalt. Das ist kein Zufall, das hat was zu tun mit bestimmten Formen von Männlichkeit und Männlichkeitsinszenierung, was auch ein eigenes Thema ist. Die Täter, jedenfalls die Täter, die auffällig werden und erwischt werden, sind überwiegend unter 21 und haben typischerweise ein niedriges formales Bildungsniveau. Wenn man sich die Biografien der Täter anschaut, dann stößt man häufig auf Gewalterfahrungen, die die selbst in ihren eigenen Biografien erlitten haben, also zum Beispiel auf Schläge in der Familie und andere Formen von Gewalt in gleichaltrigen Gruppen und problematische Sozialisationsbedingungen. Das heißt, es hat was zu tun, in der Tat mit der Situation sozial randständlicher, sozial nicht deklassierter, aber junger Männer aus der unteren Mittelschicht, aus der Unterschicht. Aber es ist keine unspezifische Gewalt. Und das ist entscheidend, weil Gewalt, auch wenn man jetzt mal davon ausgeht, es gibt in der Gesellschaft ein bestimmtes Potenzial, diffus gewaltbereiter junger Männer. Und das gibt es, dann ist die Gewalt nicht ziellos. Sie geht nicht gegen irgendjemanden, sondern die rechtsextreme Gewalt geht gegen bestimmte Aggressionsobjekte, vor allem gegen Flüchtlinge, Migranten und linke Gegner. Und man muss erklären, warum sich dieses Gewaltpotenzial, das vorhanden ist, auf diese Gegner richtet und nicht auf irgendwen. Das ist ein ganz analoges Phänomen wie das, was man beobachten kann bei Gewalt, die sich in Schulen artikuliert. Es ist noch nie bekannt geworden, zum Beispiel, dass Jugendliche gewaltsam ein Jugendzentrum angegriffen hätten, eine Spielhalle oder ein Kaufhaus. Aber es gab eine ganze Reihe von Gewalttaten in und gegen Schulen. Auch in dem Fall muss man wie im Fall für Rechts immer fragen, warum wird das zum Aggressionsobjekt? Und das ist genau der Zusammenhang sozusagen, was zieht dieses diffuse Gewaltpotenzial auf sich, warum werden Flüchtlinge, Migranten zum Objekt der Gewalt und nicht Banker oder Fußballstars, wenn es in Österreich gibt, oder sonst irgendjemand. Das war auch wieder ein Witz sozusagen. Ist ein ernstes Thema, aber man muss ein bisschen Humor haben, sonst kann man da nicht ewig 20 Jahre drüber reden. Wenn man das verstehen will, gibt es Analysen, die, glaube ich, relativ präzise sagen, dass die Täter, die Flüchtlinge, die Migranten angreifen, handeln aus einem Gefühl, was zu tun, was sozial erlaubt ist oder wofür sie sozialen Rückhalt finden, was in irgendeiner Weise sozial rechtfertigbar oder sogar als notwendig betrachtet ist. Man kann sagen, es gibt dahinter ein Grundmuster, das der ganzen rechtsextremen Gewalt zugrunde liegt. Das Grundmuster heißt, wir sind beauftragt, und zwar mittels Politik, mittels Gewalt, mittels Agitation, mit was auch immer, uns, und dieses uns ist immer ein national, im rechtsextremen Fall, ist dieses uns immer ein national definiertes Wir, also uns Österreicher in dem Fall, uns selbst, unsere Familien, unsere Gemeinde, unsere Nation, unser Land vor denen zu schützen, die als bedrohliche Fremde wahrgenommen werden. Und das ist genau der Legitimationshorizont. Es gibt immer ein Bedrohungsszenario. Das sind in dem Fall in der Regel Flüchtlinge, andere Migranten, kulturelle Minderheiten, gegenwärtig in Deutschland ganz stark auch der Islam. Das, was als Bedrohung inszeniert wird und das rechtsextreme Bild ist sozusagen, wir sind legitimiert und geradezu gezwungen und beauftragt und moralisch im Recht, uns gegen diese Bedrohung zu schützen. Und das geschieht auf verschiedenen Ebenen und die Ausübung der Gewalt ist eine Form, die diese Schutzfunktion in Anspruch nimmt für sich. Wenn man sich nun fragt, wie kommt das? Wie kommt man auf die Idee, die in vieler Hinsicht völlig absurde Idee, dass Migranten, dass Flüchtlinge eine Bedrohung seien, dann kann man unschwer feststellen, und das glaube ich, das kann man in Österreich genauso gut feststellen wie in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, dass es nicht irgendwelche verwirrten Jugendlichen sind, die sich diese absurde Idee erfinden, sogar sie hausgemacht sagen, oh je, wir sind bedroht durch Zuwanderung, durch Flucht, durch Migration, sondern dass es ein ziemlich breiter politischer Diskurs ist, der denen dieses Feindbild anbietet. Ich habe mir den Spaß gemacht, sozusagen im Vorfeld der Veranstaltung zum Beispiel auf ein paar FPÖ-Seiten zu gucken. Und da ist unschwer zu lesen, sozusagen, dass genau diese permanente Bedienung dieses Bedrohungsbildes, die unerwünschten Zuwanderer, die Flüchtlinge der Islam, eben massenmedial transportiert wird. Und zwischen diesem politischen Inszenieren einer Bedrohung und den jungen Männern, die dann sagen, wenn das denn so ist, da sind wir beauftragt, unser Land zu schützen, gibt es einen beschreibbaren Zusammenhang. Den erkennt man auch daran, dass die rechtsextreme Jugendgewalt dort auftaucht, wo ansonsten auch der Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit häufig sind. Es gab in Deutschland mal eine Diskussion, die sagte, naja, das ist so quasi eine Jugendrevolte, die Kinder der linken Väter und Mütter revoltieren sozusagen und wenden sich quasi auf die andere Seite in der Logik einer pubertären Abgrenzungsfigur. Die empirischen Studien sagen, das ist völliger Unsinn, die rechtsextremen Täter und die Mitglieder der Kameradschaften sind nicht die Kinder linker Mütter und Väter, das sind die Kinder konservativer oder selbst rechtsextremer Väter und Mütter sozusagen, die stehen in einer starken Kontinuität zu ihrem Herkunftsmilieu, zu ihrer Herkunftsfamilie, das sind nicht oppositionelle Jugendliche, die gegen die erwachsene Generation revoltieren, das ist empirisch einfach nicht der Fall. So. Soweit mal zunächst ein paar Ergebnisse der Jugendforschung. Wenn man jetzt über diese rechtsextreme Gewalt reden will, muss man sich ein paar Unterscheidungen anschauen. Ich habe das so gebaut. Es gibt das, was man eine spontane Gewalt nennen kann. Also einer Gewalt, der kein langfristiger Plan, keine Strategie, kein langes Kalkül dahinter zugrunde liegt, sondern die sich mehr oder weniger situativ entwickelt. Nur soweit ich die Presseberichte gelesen habe jetzt über diesen Batschun-Fall, scheint das ja so ein Fall gewesen zu sein. Man feiert eine Party, hat anscheinend genug Alkohol im Kopf und es ergibt sich die Gelegenheit, was zu tun. Das ist dann nicht mehr so ganz spontan, also wenn man dann schon mal anfängt, eine leere Flasche zu befüllen mit Benzin, dann ist es nicht mehr so ganz spontan, dann ist auch ein Stück Plan und Absicht erkennbar. Aber man kann nicht unterstellen, jedenfalls so wie es aussieht in diesen Fällen, wie in Fällen von Schlägereien, Überfällen in U-Bahnen und anderen Gewaltformen, dass sie quasi eine mehrere Tage Planung dahinter liegen. Das entsteht in der Situation. Aber spontan kann man natürlich nur, deshalb auch in Anführungszeichen, das nur insofern als spontan beschreiben, als die Idee, gegen wen man sich richten könnte. Wer ein legitimes Objekt der eigenen Gewalt ist, die ist vorher vorhanden, die hat eine längerfristige Grundlage. Davon zu unterscheiden sind, glaube ich, von diesen Gewalttaten, die sich situativ entwickeln, sind rechte Jugendszenen mit einer demonstrativen und auch angekündigten Gewaltbereitschaft, zum Beispiel rechte Skinhead-Szenen, bei denen die Gewaltbereitschaft zum eigenen Selbstverständnis gehört und die Verbindung von rechter Ideologie und eigener Gewaltbereitschaft sondern konstitutiv ist grundlegend für das Selbstverständnis der Gruppe. Also wenn Sie Blatt und Horner sich anschauen oder andere Szenen aus dem rechtsextremen Jugendmilieu, dann ist es da schon mehr als spontane Gewalt, sondern es ist eine demonstrative, eine vorgezeigte und eine situativ abrufbare Gewaltbereitschaft. Das Muster, das dahinter steht, würde ich genauso beschreiben. Das Selbstverständnis ist, wir tun das, was die anderen denken, wir trauen uns das zu tun, was die anderen nur am Stammtisch nach dem dritten Bier auch mal nur gesagt haben, aber sich dann doch nicht trauen. Nochmal zu unterscheiden sind rechtsextreme Kameradschaften, die dann tatsächlich geplante Gewaltaktionen durchführen, also gezielte Überfälle, zum Beispiel auf linke Jugendtreffs, linke Jugendfälle, Jugendzentren, gezielte Überfälle auf Asylunterkünfte, gezielte Störaktionen und anderes mehr. Und die Zuspitzung, das ist ein relativ neues Phänomen, ist Rechtsterrorismus. Das ist ein Phänomen, das eigentlich erst seit den Ereignissen in Holland ernster diskutiert wird und in Deutschland seit der Aufdeckung der NSU-Attentate. Das heißt, die Entwicklung einer rechten Szene, die quasi bewusst sozusagen im Raum der Illegalität agiert und gezielt und demonstrativ rechtsextreme Terrorakte exekutiert. Ob das jetzt Einzelfälle sind, Breivik und die NSU in Deutschland, oder ob das Vorfelder sind einer rechtsterroristischen Bewegung, die in Europa um sich greift, das wird sich zeigen, das kann man im Augenblick nicht vernünftig einschätzen. Es wird aber quasi im europäischen Kontext mindestens als eine mögliche Bedrohung diskutiert. Wenn man diese vier Ebenen unterscheidet, dann sieht man, die haben alle einen Bezug zu der Hintergrundideologie von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus. Sie sind in ihren Ausprägungen aber doch relativ spezifisch. Und das ist auch folgenreich für die Frage, wo sind die Ansatzpunkte von Gegenstrategien? Also eine überzeugte rechtsterroristische Gruppierung wie die NSU, die werden Sie mit schulischer Bildungsarbeit nicht erreichen. Das sieht im Fall dessen, was ich hier spontane Gewalt genannt habe, vielleicht aber schon anders aus. Also das können wir vielleicht nachher noch genauer diskutieren. Diese Unterscheidung beschreibt auch oder hat Folgen für die Frage, wo können welche Gegenstrategien wie sinnvoll ansetzen. Was Sie hier sehen, ist auch nochmal eine Typologie, ich will die nicht näher erläutern, die das auch nochmal ähnlich sortiert, die auch sagt, na, die Gewalt hat einen mehr oder weniger starken Ideologisierungsgrad, ne, und eine mehr oder weniger starke explizite Dimension der physischen Gewalt, der physischen Verletzung. Und man kann entsprechend sortieren sozusagen, wo, wie eng und wie stark die Verknüpfungen sind und welche Typologien von Tätern empirisch beschreibbar sind. Lass mal bleiben. Das Grundmodell, das mich nach wie vor am meisten überzeugt, um diesen Zusammenhang ein bisschen in den Griff zu kriegen, geht bei mir mit der Metapher Spitze des Eisbergs. Das meint sozusagen, dass was sichtbar wird als manifester Rechtsextremismus, als demonstrativer Rechtsextremismus in der Form öffentlicher Demonstrationen oder auch als manifeste rechtsextreme Gewalt, das ist die Spitze des Eisbergs. Der eigentliche Eisberg, das Fundament, ist eine sehr, sehr breite Verbreitung von fremdenfeindlichen, nationalistischen und rassistischen Mentalitäten in der Mitte der Gesellschaft, wie man in Deutschland gerne sagt, also unter ganz normalen Bürgern, die ansonsten nicht auffällig werden in irgendeinem Sinne. Ich gebe Ihnen mal eine Empirie dazu. Es gibt eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die sagt, 20% der Gewerkschaftsmitglieder haben verfestigte rechtsextreme Einstellungen. Das ist insofern ein relativ schockierendes Forschungsergebnis, weil das Selbstverständnis der Gewerkschaften immer sagt, unsere Leute sind eher links, sind sozialdemokratisch orientiert. Die deutsche IG Metall, also die größte Gewerkschaft sozusagen, definiert sich satzungsgemäß als antifaschistische Organisation. Die Beobachtung, dass in dieser antifaschistischen Organisation 20% der Mitglieder rechtsextreme Einstellungen haben, ist ein Indiz dafür, wie viele andere, dass es nicht so funktioniert, dass man sagen kann, da ist eine ganz begrenzte Teilgruppe, derer die sichtbar wird als Rechtsextreme, die haben ein Weltbild und eine Struktur und unterscheiden sich in ihrem Weltbild grundlegend von allen anderen, sondern im Gegenteil ist der Fall sozusagen, dass die Mentalitäten sehr, sehr breit verankert sind, auch bei Gewerkschaftsmitgliedern, auch bei den Wählern sozialdemokratischer und christdemokratischer Parteien. Das mag in Österreich, könnte ich vermuten, aber nur spekulativ, ich soll nicht spekulieren, ein bisschen anders sein, weil in Österreich mit der FPÖ eine Partei existiert, die im Übergangsbereich von rechtskonservativ, rechtspopulistisch und rechtsextrem situiert ist. Ich will mir dazu keine Einschätzung anmaßen, ich sage es nur mal so rum. In Deutschland wundert man sich seit vielen Jahren, warum dieses Potenzial von 10-15% Menschen, die von ihrer Überzeugung her eigentlich eine rechtsextreme Partei wählen könnten, das nicht tun. Man befürchtet in der Sozial- und Politikwissenschaft, dass gäbe es eine halbwegs moderne rechtsextreme Partei, dass die ohne Probleme 8-10% der Wähler an sich bilden könnte. Und man ist heilfroh, dass eine solche Partei in Deutschland bislang nicht entstanden ist. Warum auch immer. In Österreich ist die Situation anders. Die FPÖ bewegt sich in diesem Übergangsbereich und ruft ein bestimmtes Wählerpotenzial ab. Und deshalb könnte es sein, dass bei den Wählern der übrigen Parteien sich nicht allzu viele Menschen mit rechtsextremen Einstellungen verbergen. Wie gesagt, das ist relativ hypothetisch. Ich kann nur sagen, ich sage das bei mir als Deutscher, als Europäer, ich war vor kurzem auf einer großen internationalen Tagung in London und da war ganz klar, in der europäischen Perspektive wird die FPÖ als Teil des Rechtsextremismusproblems in Europa diskutiert. Darum steht hier auch, die zu diesem Eisberg gehört dieser sogenannte neue Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, der sich seit den späten 80er, frühen 90er Jahren in nahezu allen europäischen Ländern entwickelt hat, in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Und man kann sozusagen die Spitze des Eisbergs nicht von der Basis trennen, wenn man verstehen will, warum es rechtsextreme Kindheitsszenen gibt, warum es rechtsextreme Jugendgewalt gibt, dann muss man sozusagen auf die Verbreitung von fremdenfeindlichen, rassistischen, antidemokratischen Mentalitäten unter ganz normalen Bürgerinnen gucken und muss auf die Entstehung und Verbreitung des neuen Rechtsextremismus seit den 90er Jahren sich anschauen. Und wenn man dann darüber reden will, warum, also worin schwimmt quasi der Eisberg, was ist das Meer sozusagen, dann müsste man genau über diese Begriffe reden, die hier stehen, ökonomische Krise, Globalisierung, Sozialstaatsabbau, also die gesamten gesellschaftlichen Verwerfungen komplexer Art, die der Hintergrund sind, dass sowas wie rechtsextremistische und rechtspopulistische Bewegungen in sämtlichen europäischen Ländern auch ermöglicht hat oder bedingt hat. Aber das wäre nochmal ein breiteres Thema, will ich nicht viel zu sagen. Ich will nur gesagt haben, im Kern sozusagen, wenn man die Spitze des Eisbergs verstehen will, muss man auf den Eisberg gucken und nicht nur auf die Spitze und damit sozusagen den breiten Untergrund sich anschauen, auf dessen Oberfläche sowas wie rechtsextreme Jugendgewalt sichtbar wird. Ich will Ihnen zum Rechtsextremismus ein paar Punkte kurz benennen. Zum Teil wiederholt sich das ein bisschen. Es gibt der erste Punkt, und das ist sozusagen das breiteste Phänomen, die Verbreitung bestimmter Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft. Je nachdem, wie Sie forschen und gucken, stoßen Sie zum Beispiel in Deutschland darauf, dass sehr nationalistische Vorstellungswelten bei 30-40% der Bevölkerung zustimmungsfähig sind. Sie finden auch Items, die dann sagen, wir sollten endlich Schluss machen mit der Vergangenheitsbewältigung, mit diesem negativen nationalen Selbstbewusstsein bezogen auf den Hitlerfaschismus. Dann stimmen dann schon 50% der Bevölkerung zu. Bei anderen Items wird es dann ein bisschen schwächer. Also es gibt mehr oder weniger breite Resonanzen, die man empirisch beschreiben kann. Man kann beschreiben, wenn man das im engeren Sinn sieht, also ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, was immer heißt Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, Antisemitismus und NS-Verharmlosung, das sind die vier Kernelemente, dann sind sie bei ungefähr 10% der deutschen Bevölkerung, für die man sehr kontinuierlich, übrigens seit mindestens 20, 25 Jahren nachweisen kann, die haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Das aber gewöhnlich eben nicht sichtbar wird. Dann hat man das, was man Rechtsextremismus als soziale Bewegung und zum Teil auch als jugendkulturelle Strömung benennen kann, also die Bildung von Kameradschaften, Szenen, lokalen Kontexten, Skinhead-Strukturen, für Jugendliche sehr wichtig auch Rechtsrock-Strukturen in der Musik und darüber hinaus sehr rechte Tendenzen jenseits des Rechtsrock im engeren Sinne, das ist ein eigenes Phänomen, die das auf eine bestimmte Ebene hochtransportieren. Deren Verbreitung ist übrigens schwerer einzuschätzen, weil es dazu in Deutschland jedenfalls keine aktuellen Studien mehr gibt und weil bestimmte Teilbereiche dessen nicht gut beforschbar sind, nicht gut beobachtbar sind oder eben auch schlicht nicht beforscht werden. Eine andere Ebene ist eben dann die Ebene der expliziten politischen Organisation von rechtsextremen und rechtspolitischen populistischen Parteien mit national sehr unterschiedlichen Wahlerfolgen und Wähleranhängerschaften, die man beschreiben muss. Da hat man in Deutschland die glückliche Situation, dass die NPD auf Bundesebene keine Chance hat, zu einer Regionalpartei geworden ist in verschiedenen ostdeutschen Bundesländern und man auch schwer hoffen kann, sozusagen, dass das so bleibt. Und es gibt eben die Ebene der manifesten Gewalt. Ich will Ihnen zu den Hintergründen noch was exemplarisch deutlich machen, das ist eine meiner liebsten Folien. Das ist eine Folie aus dem Spiegel, Spiegel als linksliberale Zeitschrift, jedenfalls hier. Anfang der 90er Jahre war das eines von vielen typischen Bildern, die auch im linksliberalen Spektrum, was ist das Entscheidende daran? Akzeptiert war. Das Bild ist übrigens eine mehrfache Perversion weil das ästhetische Vorbild dieses Bildes ist eine Grafik von, wie heißt er denn, eines antifaschistischen Grafikers, der genau so ein Rattenfängerbild gemacht hat. Das ist eine ästhetische Imitation einer historisch antifaschistischen Grafik, die diese transportiert, das Boot ist voll, Metapher, ne, und den Ansturm der Armen, der Flüchtlinge, der Asylanten, ne, als quasi Bedrohungsszenario in die Welt setzt. Und man kann sehr genau sehen, dass das einer der Punkte war und ist, der die Grenzen zwischen dem rechtsextremen Rand und der bürgerlichen Mitte fließend gemacht hat, ne, weil diese Vorstellung, wir sind die deutsche Wohlstandsinsel, oder die österreichische, und da draußen gibt es ganz viele Menschen, die viele gute Gründe hätten, zu uns zu kommen, und wenn sie das wirklich tun, dann geht das Boot irgendwann unter, ne, eine Vorstellung ist, die extrem breit gegriffen hat und nach wie vor greift, ne, und so dass man sagt, dieses Angstszenario, das dahinter steckt, ne, ist eben ein Erfolgsszenario auch des Rechtsextremismus, weil er genau an dem Punkt sozusagen an die Widersprüchlichkeit und die Uneindeutigkeit einer Politik der Mitte rühren kann, die zwar nicht explizit fremdenfeindlich und rassistisch sein will, aber sich in der Figur sozusagen der Grenzziehung, der Abgrenzung, der Abschottung der Grenzen gegen Flüchtlinge und Migranten mit den Rechtsextremen einig weiß. Ich sage Ihnen etwas ganz Böses. Das geht so. Flüchtlinge haben oft mehr Grund, sich von den Ausländerbehörden zu fürchten, als vor rechtsextremen Gewalttätern. Wenn man mit Flüchtlingen redet in Deutschland, dann sagen die, naja, die Ecken, wo die Nazis es rumtreiben, die kenne ich, aber bei der Ausländerbehörde kann ich nicht ausweichen, und wenn die mich abschieben, zur Ausreise zwingen, ist das genauso schlimm, als wenn ich mal verprügelt werde. Na, an dem Punkt stoßen sie auf ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis der dominanten Politik zum Rechtsextremismus, die zwar dessen Ideologie, dessen Vorurteile und dessen Praktiken ablehnt, aber in einer Problemsicht auf unerwünschte Migranten sich von den rechtsextremen Szenen nicht wirklich gut unterscheiden kann. Und das ist der Punkt sozusagen, warum die Abgrenzung gegen Rechtsextreme auf einer symbolischen Ebene einfach ist. Die Abgrenzung gegen rechtsextreme Gewalt ist auch sehr, sehr einfach. Aber die wirkliche Abgrenzung gegen die ideologischen Muster der Rechtsextremen fallen deutlich schwieriger. Und genau das ist der Punkt sozusagen, mit dem kluge Rechtsextremisten auch spielen. Ich mache Ihnen dann doch mal ein österreichisches Bild. Ich wollte Ihnen eigentlich ein anderes Bild zeigen, das habe ich nicht gefunden. Also ich vor wenigen Jahren vor drei Jahren, glaube ich, in Wien war, damals war dort Wahlkampf, gab es so einen Comicstrip von H.C. Strache für Wiener Jugendliche. Und da gab es ein Bild drin, ne, wo H.C. Strache einem Wiener Jugendlichen sagt, hau dem Mustafa auf die Schnauze, dann kriegst du von mir eine Burenwurst. Das war eine offenkundige Aufforderung der Gewalt, zur Gewalt, gegen die ist auch geklagt worden von Kollegen aus Wien. Ich habe das vorgestern nochmal nachgeschaut auf der H.C. Strache Homepage. Sozusagen. Dann finden Sie diesen alten Comicstrip noch, minus dieses Bild mit der manifesten Gewaltaufforderung. Das ist da offensichtlich nicht mehr drin. Aber Sie sehen da immer noch auch das sozusagen, was genau in das gleiche Muster fällt, mit einer verschobenen Thematik. Nicht zufälligerweise geht es jetzt hier nicht mehr um die Asylanten, um die Flüchtlinge, sondern hier geht es jetzt um den Islam, weil inzwischen doch der Islam als Bedrohungs- und Feindbild weitgehend das Bedrohungsbild Flüchtlinge ersetzt, weil ganz schlicht sozusagen die Zahl der Flüchtlinge, die überhaupt noch eine Chance hat, nach Europa zu kommen, so gering ist, dass sie sich nicht mehr dafür eignen, einen großen Skandal zu machen. Auch das hat Gründe, die was zu tun haben mit der EU-Außenpolitik und anderen Dingen. Aber es ist das gleiche Muster sozusagen, es werden in der breiten Bevölkerung resonanzfähige, anschlussfähige Bedrohungsszenarien, Feindbilder aufgegriffen, zugespitzt und radikalisiert und dann in solche Formen gebracht. Bei der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung habe ich in den Verfassungsschutzbericht der Republik Österreich geschaut und als ich das gelesen habe, habe ich kurz gezuckt. Hier steht nämlich offizielles Dokument des Verfassungsschutzes Österreich, im Vergleich zum europäischen Umfeld, also Schweiz, Deutschland, wo die rechtsextreme Ideologie sowohl hinsichtlich der Zahl der Szenemitglieder als auch im Hinblick auf die auf Anzahl und Art der gesetzten Tatlangungen und so weiter im Steigen begriffen ist, bewegt sich das Rechtsextremismusniveau in Österreich im Jahr 2011 auf niedrigem Niveau. Ich habe erst gedacht, wie kann das sein? Bis mir dann wirklich eine deutsche Perspektive aufgefallen ist, die denken die FPÖ nicht mit. Ne? Das erstaunt an den Deutschen, weil der Deutsche, wenn er über rechtsextremen Rechtspopulismus denkt, die FPÖ mitdenkt. Ne? Wenn man natürlich die FPÖ rausdefiniert, kann man das so sehen. Man kann das auch in Verbindung bringen mit einer Beobachtung, die es in einer Studie gibt aus Österreich, die sagt, naja, wenn man sich fragt, warum ist diese manifeste Gewalt in Österreich bislang nicht so ein Problem wie in Deutschland, und das ist ja wirklich der Fall, die Zahl der Gewalttaten, der rechtsextremen Gewalttaten ist deutlich geringer in Österreich als in Deutschland, ne? Dann gibt es das Erklärungsmuster, das sagt, dass die FPÖ das Potenzial quasi an sich saugt, ne? Und damit zusammen so eine politische Artikulation des Rechtsextremismus ermöglicht und damit den Bedarf an einer manifesten Gewaltdimension reduziert. Ich will das nur in den Raum stellen, das sind keine Sachen, die hinreichend genau analysiert sind, aber die weisen ein bisschen in eine Richtung, die man, glaube ich, wenn man die hiesischen Verhältnisse sich anschaut, in Rechnung stellen muss. Ich will noch ein bisschen was sagen zu Gegenstrategien. Dieses Bild habe ich mal gebastelt aus verschiedenen Internetpräsenzen und das soll einfach dokumentieren, und da bin ich dann doch ein bisschen positiv gesinnt, dass es in Deutschland seit Mitte der 90er Jahre doch eine breite und vielfältige Gegenbewegung gibt auf ganz verschiedenen Ebenen. Das schönste Bild ist übrigens aus meiner Sicht das rechts oben. Das war eine Kampagne der Gewerkschaftsjugend, heißt kein Sex mit Nazis. Und die sind mit dieser Kampagne, haben also dann Flyer verteilt und Kondome verteilt und so Zeugs an Schulen gegangen und haben gesagt, liebe Jungs und Mädels, überlegt euch sozusagen, Sex ist schön, aber Sex mit Nazis, das geht gar nicht. Das fand ich erst wirklich eine sehr jugendgemäße Form, das Thema zu platzieren sozusagen und auch eine sehr klare Aussage, wie man das tun kann. Schön finde ich auch, ich komme aus einem Pfälzer, ich komme aus der Nähe von Kaiserslautern, ein historisch berühmter Fußballclub. Da gibt es zum Beispiel dieses hier, Hölle ja, Rassismus nein. Hölle ist die Selbstbeschreibung unseres Fußballstadions. Sie können, und das ist halt für außerordentlich wichtig, beobachten, dass in der Tat der Deutsche Fußballbund ein ganz entscheidender Meinungsträger ist in einer klaren antirassistischen Positionierung, eine ganze Reihe von Kampagnen gefahren hat, die sehr klar die Botschaft gehabt haben, wer quasi ein anständiger Fußballfan sein will, kann kein Rassist sein. Es gab viele Kampagnen in den Stadien, es gab antirassistische Bewegungen in den Fußballszenen und anderes mehr. Auch das halte ich für außerordentlich wichtig, weil dort eine Institution, und das ist der Fußball in Deutschland jedenfalls, die sehr eine starke Identifikationsbedeutung hat, symbolisch eine Grenzziehung setzt und sagt, das geht für uns nicht, das ist mit uns nicht machbar. Das ist wesentlich wichtiger sozusagen, als wenn irgendwelche Akademiker Vorträge halten sozusagen, die halt eine begrenzte Zahl von Menschen erreichen, wenn so eine gesellschaftliche Zentralinstitution wie der Fußballbund klare Signale setzt. Das sehen Sie auch da. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist ein Schulkonzept, kann man vielleicht nachher drüber reden, das explizit die Idee hat, sozusagen die Schulen als Akteure gegen Rassismus zu gewinnen und Schulen davon zu überzeugen, sich ein ganz klar antirassistisches Schulprofil zu geben. Es gibt übrigens mehrere tausend Schulen in Deutschland inzwischen, die sich als Schule ohne Rassismus definieren und entsprechende Aktionen machen. Und das ist so eine kleine, pfiffige Geschichte sozusagen als einer Taxifahrervereinigung, die dann sagt, naja, natürlich fahre ich keine Rassisten, die auch sagt, sondern auch die wirtschaftlichen Akteure können eben sehen. Ich soll erstmal nur sagen, sozusagen, wenn man die Frage bearbeiten will, wo können Gegenstrategien ansetzen, kann man sagen, es gibt ein Bundesfeld sozusagen von symbolischen Aktionen, von pädagogischen Programmen, von anderen Aktionen und je mehr und je breiter sozusagen die Gegenbewegung ist, umso sinnvoller und umso erfolgversprechender ist sie auch. Ich gebe Ihnen mal so eine kurze Übersicht, da oben müsste jetzt stehen, Prävention, Intervention, Repression, Also wenn man ein bisschen systematischer darüber reden wollte, was kann getan werden, glaube ich, macht es einen Sinn, diese drei Ebenen zu unterscheiden. Also Prävention, wie kann man Menschen daran hindern, rechtsextrem zu werden? Intervention, wie kann man auf bestehende rechtsextreme Szenen, Strukturen reagieren? Und Repression, wie kann man das im Griff geraten. Ich gebe, und man muss natürlich unterscheiden, dann die Akteursebene. Ich will hier nur ein paar Beispiele kurz mal rausgreifen, die ich wichtig finde. Ich finde es auf der medialen Ebene wichtig, dass es sowas gibt wie eine klare Tabuisierung, ein No-Go-Signal gegenüber rechtsextremen und rassistischen Positionen. Also dass die massenwirksamen Medien ganz klar markieren, bestimmte Dinge sind nicht sagbar. Ich mache Ihnen das nochmal am deutschen Fernsehbeispiel klar. Als es gelegentliche Wahlerfolge gab, auf Landtagsebene der NPD, haben die Journalisten bei den üblichen Politikern nach der Wahlrunden entweder die Rechtsextremen erst gar nicht eingeladen, und als sie sich dann eingeklagt haben, haben die in den Interviews fast nicht zu Wort kommen lassen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland hat markiert, sozusagen, wir geben rechtsextremen Sprechern keine Plattform, wo die ihren Irrsinn sozusagen den Leuten noch nahebringen können. Es gibt auf der Medienebene sehr interessante Internetkampagnen, Netz gegen Nazis, was der Stern sponsert, die also versuchen, eine klare Signalsetzungsfunktion zu machen. Und wichtig auf der Medienebene ist natürlich auch Beobachtung. Auf der Jugendebene war es in Deutschland wichtig, dass es seit 1993 verschiedene Aktionsprogramme der Bundesregierung gegeben hat gegen jugendlichen Rechtsextremismus. Die waren in gewisser Weise problematisch, weil die immer zeitlich befristet waren, so 3-Jahres-Programme. Und sie waren auch problematisch, weil sie auf Jugendliche beschränkt waren. Aber sie haben was ermöglicht, was ich beschreiben würde als eine Entstehung sehr, sehr vielfältiger Konzepte und Programme der Jugendbildungsarbeit, der politischen Jugendbildung, der Jugendsozialarbeit gegen Rechtsextremismus, die auch breit umgesetzt worden sind, leider sehr instabil aufgrund befristeter Förderungen, die aber dazu geführt haben, dass es inzwischen doch eine sehr breite Fülle von Materialien auf der Ebene gibt. Wie können Jugendbildungsseminare durchgeführt werden zu verschiedenen Themen, dass es eine sehr breite Erfahrungsdokumentation zu der Frage gibt, wie kann Sozialarbeit und Jugendarbeit in rechtsextrem gefährdeten oder explizit rechtsextremen Szenen realisiert werden, was kann die erreichen, was kann die nicht erreichen. Es gibt dann verschiedene andere Achsen, wie zum Beispiel Aussteigerprogramme und vieles mehr. Erwähnen muss man auf jeden Fall auch Opferberatungsstellen, also gezielte Unterstützungsprojekte für Menschen, die real oder potenziell als Opfer rechtsextremer Gewalt bedroht sind. Und man darf halt auch nicht ausklammern, sozusagen die Ebene der polizeilichen Repression, weil man natürlich sagen muss, sozusagen prinzipiell sagen muss, die Verhinderung von Straftaten und rechtsextreme Gewalttaten sind halt erstmal Straftaten. Das ist der genuine Job der Polizei und nicht von Sozialarbeitern, Psychotherapeuten und sonst irgendjemanden. Und wenn die Polizei ihren Job nicht ordentlich macht, dann können da auch Pädagogen nur begrenzt noch was gegen tun. Auch da gebe ich Ihnen mal so ein illustres Beispiel. Ich kenne Berichte aus Sachsen, ein deutsches Bundesland, wo Sozialarbeiter der Polizei berichtet haben, dass sie Kenntnisse haben von einem am kommenden Samstag geplanten rechtsextremen Überfall auf ein linkes Jugendzentrum, wo die Reaktion der Polizei war, wenn sie uns nicht genau sagen kann, um welche Uhrzeit das geschehen soll, dann können wir uns leider nicht drum kümmern. Und der Überfall ist tatsächlich geschehen und es gab massive Verletzungen bei Jugendlichen und das wird dann irgendwie bedauernd zur Kenntnis genommen. Also man muss das Problem auch sehen, sozusagen, dass die Polizei jedenfalls in Deutschland als Organ gegen Rechtsextremismus ein bisschen in Schwierigkeiten ist, weil sie doch eher immer dazu tendiert, den Feind links zu sehen, hat ja eine lange historische Tradition, als eine explizit Arbeit gegen rechts zu machen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, das muss ich noch loswerden. Ich habe mit einer Organisation, da wo ich lebe, in Freiburg, der Polizei in den letzten beiden Jahren zweimal angeboten, wir machen ein Antirassismus-Training für die Polizei, mit guten Gründen. Wir hatten sogar die Geldmittel für das Antirassismus-Training aus dem Bundesprogramm. Die Freiburger Polizei hat uns zweimal gesagt, das ist ja ganz interessant, dafür haben wir aber keine Zeit. Das sind alles Symptome, über die man reden kann, wie auch immer sozusagen. Was Sie hier auch nicht sehen können, was erwähnen muss, ist, dass es in den Strategien gegen jugendlichen Rechtsextremismus, jedenfalls in Deutschland, eine massive Lücke gibt. Und diese massive Lücke sind die Schulen. Ich habe in den letzten 15 Jahren, ich weiß nicht wie oft, geschrieben und gefordert und gesagt, Leute, die einzige gesellschaftliche Institution, die alle Jugendlichen erreicht, ist die Schule. Die Jugendarbeit, die Sozialarbeit, die politische Bildung erreicht nur einen begrenzten Teil und in der Regel auch nur die, die erreicht werden wollen. In die Schule müssen alle hin und das sind auch alle. Folglich wäre die Schule der prädestinierte Ort für präventive Strategien. Aus Gründen, über die wir auch noch diskutieren können, ist es bis heute nicht gelungen, sowas wie eine Konzepte der antirassistischen Bildungsarbeit, der Menschenrechtsbildungsarbeit halbwegs ordentlich und systematisch in den Schulen zu verankern. Es gibt dann zwar politische Willenserklärungen und alle möglichen Aus- und Nebenreden, aber das Thema Rechtsextremismus kommt in Deutschland bis heute in der Lehrerbildung nicht vor. Es ist kein halbwegs organisierter Gegenstand des schulischen Unterrichts, sondern in Deutschland beruhigt man sich immer noch wieder mit dem Glauben daran, wenn wir den Schülern was erzählen über Hitler und die Nazis, dann sind sie gegen Rechtsextremismus immunisiert. Das haut aber nicht hin, weil der moderne, der gegenwärtige Rechtsextremismus ist nicht einfach nur eine Verlängerung der NS-Ideologie, es ist ein moderner Rechtsextremismus, der sehr bewusst auch zum Teil in Distanz geht zum NS. Faschismus und sich distanziert sozusagen und dem man nicht beikommt, indem man historische Bildung über den NS macht. Auch dazu noch ein kurzes Beispiel. Ich habe mal den Bundesvorsitzenden der Jungen Nationaldemokraten, also der Jugendorganisation der NPD, interviewt. Das war keine schöne Situation. Und er sagte uns dann im Interview, wissen Sie, ich weiß ja, dass es die alten Kameraden gibt, die immer noch von Hitler schwärmen und den Holocaust verleugnen. Das halte ich für falsch, das ist gar nicht mein Problem. Ob das jetzt 3 Juden waren oder 3 Millionen, die Hitler umgebracht hat, ist mir auch egal, das wäre auf jeden Fall schlimm. Die Juden sind nicht mehr unser Problem, unser Problem heute sind die Moslems. Das ist ziemlicher O-Ton. Und da sehen Sie, wie so ein, übrigens ein studierter Pädagoge, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sächsischen Landtag damals gewesen, wie der eine Figur eines modernen Rechtsextremismus aufbaut, die das sagt, klar, in diese Falle Neonazis, Hitlerverharmlosung, Holocaust gehen wir lange nicht mehr. Wir wollen die zeitgemäße Antwort auf die zeitgemäßen Probleme sein. Und wenn das so ist, wenn das die Muster der rechtsextremen Agitation sind, und so sind sie nämlich, dann reicht es nicht hin, sozusagen den Geschichtsunterricht zu verwenden, um zu sagen, wenn man da geredet hat, dann braucht man nicht weiterzureden. Dann muss ich in den Schulen mit den gegenwärtigen Problematiken von Migration, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit beschäftigen, weil die der einzige Ort sind, der tatsächlich alle anderen erreicht. Damit will ich alles andere nicht abwerten. Nur gesagt haben, sondern es ist paradox, wenn die für die Bildung, für die Erziehung und Bildung der nachwachsenden Generation zentrale Institution bei dem Thema Rechtsextremismus ausfällt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man die Kontinuität der Tradierung und der Weiterentwicklung der rechtsextremen Ideologie nicht unterbrechen kann. Ich will Ihnen kurz noch ein paar Einschätzungen, ich höre auch gleich auf, formulieren. Die Stärke der Gegenstrategie ist, dass es auf lokalen Ebenen, auf Basisebenen eine ganze Menge von Aktionen, Programmen entstanden sind und es tatsächlich eine noch spürbare und starke Gegenbewegung gegen rechts gibt. Die ist ermöglicht worden durch ein Bündnis der etablierten, in Deutschland durch ein Bündnis der etablierten Politik, der Bundesregierung und der Landesregierungen mit den Antifa-Szenen, mit den Anti-Rechts-Jugend-Szenen, mit den Jugendverbänden, mit vielen Institutionen. Das erweist sich aber inzwischen als ein sehr brüchiges Bündnis, weil unsere aktuellen Bundesregierung, das ist vielleicht auch so ein bisschen Österreich-analog, der Kampf gegen Rechtsextremismus nicht wirklich behaglich ist. Wir erleben im Augenblick Folgendes, oder im Augenblick seit 2-3 Jahren, dass die Bundesregierung umsteuert und sagt, nicht Rechtsextremismus und Rassismus ist das Problem. Das Problem heißt Extremismus, und zwar Extremismus in 3 Spielarten, Rechts-, Links- und Ausländerextremismus. Das führt dann dazu, dass man Gelder verlagert, also viel Geld in die Linksextremismusbekämpfung steckt, ne, obwohl man dann gar nicht mehr weiß, was man tun soll. Also Sie können das mal nachlesen, es gibt eine wissenschaftliche Studie zu den deutschen Linksextremismusprogrammen, die sagt am Ende sozusagen, das Geld ist irgendwo verschwunden, aber irgendeine sinnvolle Aktion gegen Linksextremismus war da nicht bei erkennbar. Man wusste auch gar nicht, wo das Problem sein soll. Also ist ein ideologisches Manöver. Und man versucht auch im Augenblick sozusagen eine Spaltung herbeizuführen. Die Spaltung besteht darin, dass man in Deutschland all denen, die auf der Basisebene was gegen rechts tun und staatliche Förderung wollen, eine sogenannte Demokratieerklärung abverlangt. Das heißt, sie müssen unterschreiben, dass sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und müssen in manchen Bundesländern, sie müssen überall auch garantieren, dass auch ihre Referenten auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung stehen und müssen in manchen Bundesländern das auch noch unterschreiben lassen. Das hat dazu geführt, dass viele Basisbewegungen, Antifa-Gruppierungen in der Linken gesagt haben, wir sind doch nicht in der DDR, wo ich dem Staat gegenüber meine Gesinnung erklären muss, wenn ich was gegen rechts tun will und in Gewissensnöte geraten sind, sodass dieses Bündnis brüchig ist und auch sozusagen zunehmend brüchig wird, weil das auch andere Manöver gibt, wie zum Beispiel, wenn man verlangt, man sagt, alle Institutionen oder alle Organisationen, die in Verfassungsschutzberichten erwähnt werden, also der Verfassungsschutz sagt, die könnten verdächtig sein, sozusagen, die kriegen keine öffentliche Förderung mehr. Das heißt, was sich in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, ist im Augenblick gefährdet, ne, weil man sehr lange die Stärke hatte, dass es Basisbewegungen waren, Zivilgesellschaft war, die vor allem die Arbeit gegen rechts getragen hat. Und es gibt einen sehr viel starken Versuch in den letzten Jahren, die in den Griff zu nehmen und quasi das zu sortieren zwischen den förderungswürdigen und den nicht förderungswürdigen. Und das schwächt sozusagen in einigen Regionen die Arbeit gegen rechts enorm. Also ich sage es immer ein bisschen platt gesagt, wenn Sie nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, das ist im hohen Norden Deutschlands, da können Sie über jeden einzelnen Menschen froh sein, dass sich überhaupt wagt, öffentlich gegen Rechtsposition zu beziehen, wenn sie dann noch diejenigen aussortieren, von denen sie glauben, die könnten auch bis links der SPD stehen, dann bleiben nicht mehr viele übrig sozusagen. Damit schwächen sie die Bewegung. Ich will zum Schluss kommen. Ja, es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens in Deutschland, der sagt, gegen das, was im engeren Sinne Rechtsextremismus und manifester Rassismus ist, dagegen muss man Position beziehen. Und das hat mindestens auch dazu geführt, dass viele Befürchtungen, die es gab über eine Ausbreitung des Rechtsextremismus, sich nicht bewahrheitet haben. Die Gegenbewegung war stark genug sozusagen, um einen Einzug der NPD in den Bundestag zu verhindern. Und sie war auch stark genug, dafür zu sorgen, dass sich die rechten Jugendszenen, Jugendkulturen über ein bestimmtes Niveau hinaus nicht ausgebreitet haben. Also es ist eine Begrenzung gelungen. Wo ein Dissens kein Konsens mehr besteht in der Gesellschaft, ist genau an der Frage, wo fängt der Rechtsextremismus als die politisch und moralisch abzulehnende Position an und wo fangen noch legitime, rechtspopulistische, rechtskonservative Positionen an, wo ist da die Grenze? Das sehen Sie in Deutschland am Fall Sarrazin. Von diesem berühmt-berüchtigten Sarrazin-Buch haben Sie mal gehört, bestimmt. Ne? Der Mann ist immer noch SPD-Mitglied und nicht aus der SPD ausgeschlossen worden. Das ist genau das Symptompunkt, wo Sie sehen können, sozusagen, wo die Grenze zu ziehen ist. Da wird es politisch heikel und wird es schwierig, sozusagen. Ne? Und die Situation würde ich so einschätzen wollen, sozusagen, wenn man die Bewegung gegen rechts schwächt, ne, indem man sozusagen Spaltungstendenzen zwischen quasi Antifa-Szenen und bürgerlichen Bewegungen, zwischen jugendkultureller Opposition und seriösen erwachsenen Antifaschismus aufbaut, dann schwächt man die Szene und dann stärkt man die Einflusschancen der rechtsextremen Bewegung. Ich würde an dem Punkt aufhören wollen, mich erstmal bedanken und dann zur Diskussion einladen.
Kommen Sie zu mir.